Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, himmlischer Vater, du verstehst alle unsere Gedanken. Du blickst bis an den Grund unseres Herzens. Du durchschaust uns auch dort, wo wir selbst uns etwas vormachen. Wir wollen am Tag Jesu Christi rein und mit echter Liebe im Herzen vor ihm stehen und wollen die Frucht vorweisen können, die aus der Liebe zu ihm in unserem Leben wächst, damit du am Ende gelobt wirst für unser Leben. Deshalb bitten wir dich, hilf uns, dass dein Wort jetzt nicht an uns vorübergeht, sondern dass dein Wort kraftvoll in uns dringt, in Herz und Geist, uns erfüllt und formt. Wo wir auf bösem Wege gehen, da führe du uns zurück auf den Weg des ewigen Lebens. Amen. Wenn wir den Philipperbrief lesen, dann wird uns eins klar: Paulus hat ein ganz klares Ziel für sein Leben. Ein ganz klares Ziel. Die Frage wäre mal, wenn wir uns austauschen, vielleicht nachher beim Kaffee im Foyer: Was ist eigentlich so das Ziel deines Lebens? Gibt es ein Ziel, etwas, wo du unbedingt ankommen willst, etwas, was du unbedingt erreicht haben willst? Für Paulus ist es der Tag Jesu Christi. Wenn Jesus als der Herr der Welt wiederkommt und für alle sichtbar sein wird in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht. Wenn jedes Knie sich vor Jesus Christus beugen wird und alle bekennen werden: Christus Jesus ist der Herr. Alles in seinem Leben und in seinem Dienst für seine Gemeinden dient bei Paulus dazu, dass an diesem Tag Gott gelobt wird. Er setzt alles dafür ein, dass das ein Tag wird, an dem Gott gelobt wird und es Grund gibt, Gott zu preisen. Für den Glauben der Christen in Philippi, für ihre Treue in der Verfolgung, die sie erleiden, für ihre Taten der Liebe und für ihr reines Leben. Denn an diesem Tag wird alles offenbar, alles, kommt alles ans Licht. Unsere Motivation, unsere Gedanken, die uns bewegen und Gefühle, unser Verhältnis zu Jesus und wie wir unser Leben geführt haben. Sehen Sie, wir sind es ja gewohnt. Auf der einen Seite gibt es zwar mittlerweile die ganzen Häuser, die sozusagen alle mit großen Glasscheiben versehen sind, aber wenn es um unsere inneren Herzensangelegenheiten angeht, dann ziehen wir uns eben doch gern in unsere eigenen vier Wände zurück. Und es ist nicht immer so ganz klar, ob wir Dinge tun, weil wir angepasst leben, nicht auffallen wollen, weil wir mit den anderen mitschwimmen wollen und nicht anecken, es dem Lehrer, den Eltern oder irgendjemandem recht machen, oder weil wir bequem sind, oder ob das, was wir tun, ob wir es tun, weil wir Jesus lieben. Und wir können uns dabei auch selbst belügen. Ich fürchte, das ist eine der größten Lügen, dass wir uns in vielem selber etwas vormachen. Wir reden Dinge, die Jesus in unserem Leben nicht gefallen, klein. Machen alle so, ist nicht ganz so schlimm. Ich meine es doch gut. Und wir sehen das Gute in unserem Leben oft durch das Vergrößerungsglas des Stolzes und sind geneigt, uns selber auf die Schulter zu klopfen. Sehen Sie, der Tag Jesu Christi ist der herrlichste Tag der Weltgeschichte. Christus kommt als der Sieger über den Tod. Er trägt die Nägelmale an seinen Händen, die zeigen, er ist der Herr, der sein Leben für mich gab, um mich aus der Herrschaft der Sünde zu befreien. Es ist der Tag, an dem für alles Böse in dieser Welt, für alle Sünde und für alle Mächte der Finsternis das absolute Ende gekommen ist. Aus. Und Jesus wird als die Sonne der Liebe und Gerechtigkeit das ganze Universum ausleuchten. Und nichts Schlechtes in uns kann dann vor ihm bestehen. An diesem Tag bedeutet es Glück und Seligkeit, wenn wir Früchte unseres Glaubens vorweisen können. Sie zeigen dann nämlich, welche Kraft die Liebe Jesu in unserem Leben hatte, was er in uns bewirkt hat. Sie zeigen auch, wie seine Liebe zu uns, uns in Liebe für ihn gewonnen hat. Und sie werden alle Welt zum Staunen bringen, welche Schönheit der Heilige Geist in unserem Leben entfalten konnte. Entspricht das so ungefähr der Perspektive, wie Sie sie für Ihr Ende formulieren würden, dass sie am Ende den Punkt erreichen, wo andere Gott loben, weil der Heilige Geist Schönheit in ihrem Leben entfaltet. Und dann wird auch sichtbar, worauf wir wirklich vertraut haben. Haben wir auf unsere eigene Leistung, auf unsere Vorzüge, auf unsere Begabungen, auf das, was wir zustande gebracht haben, haben wir uns darauf verlassen oder auf Christus und das, was er für uns am Kreuz getan hat? Haben wir dafür gelebt, dass wir einen guten Namen haben und Ansehen bekommen? Oder haben wir mit ganzem Herzen dafür gelebt, dass der Name Jesu groß wird und Menschen sich seiner Liebe anvertrauen? Sehen Sie, wenn Paulus für die Gemeinde in Philippi betet, dann betet er, dass die Liebe Jesu sie so verwandelt, dass sie am Tag Christi einen Grund zur Freude haben, weil Gott für ihr Leben Lob empfangen wird. Das Schlussbild unseres Lebens auf dieser Erde, das, wenn man so will, das Foto beim Zieleinlauf am Ende unseres Rennens, soll so aussehen. Alle, die dieses Bild sehen, loben Gott für seine Größe und seine Liebe. Also das Zielfoto, ich renne durch die Absperrung, durch dieses Band durch, das Zielfoto wird gemacht und alle, die es sehen, loben Gott für das, was sie da erblicken. Sehen Sie, das ist sehr ernst, weil wir ein sehr verkehrtes und von der Sünde entstelltes Denken haben. Und es bleibt uns unverständlich, dass das Lob Gottes über unserem Leben unsere eigene größte Freude sein wird. Es gibt kein größeres Glück für uns, als wenn Gott für unser Leben Lob empfängt. Ich sage das nochmal, es gibt kein größeres Glück für uns, als wenn Gott für unser Leben Lob empfängt. Und das nicht deswegen, weil es nach den Maßstäben dieser Welt gut war. Nicht, weil wir nach dem leben, was im Jahr 2026 in unserer eigenen Bubble, also dort, wo wir uns politisch oder ethisch aufhalten, man hat früher Echokammer gesagt, in der Soziologie sagt man das Milieu, in dem ich lebe, man kann auch die Clique oder Peergroup sagen. Also nicht, weil in der Gruppe, in der ich lebe, das, was ich tue, als gut zählt, sondern weil es nach den Maßstäben Jesu gut ist, und weil es aus meiner Liebe zu Christus herauskommt. Weil unsere Liebe zu ihm in unserem Leben aufleuchtet und uns motiviert. Und ich sage das gern nochmal, das ist so wichtig. Es gibt kein größeres Glück für uns. Und damit meine ich das Glück, das uns erfüllt und bewegt. Nicht ein Glücksfall, sondern wirkliches Glück. Seligkeit, sagt die Bibel. Es gibt keine größere Seligkeit für uns, als wenn Gott für unser Leben Lob empfängt. Wir sind ja zutiefst geformt in unserem kapitalistischen System als Konsumenten und verstrickt in die Ich-Sucht dieser Welt. Wir denken Glück als Genuss von etwas Angenehmen und von guter Unterhaltung. Wir denken Glück als die Sonne, die auf uns und unser Ego scheint und uns ins rechte Licht setzt. So aber sind wir gar nicht geschaffen. Das ist nicht das tiefste Geheimnis dieser Welt. Das ist eine Welt ohne Gott. Nein, wir sind ganz anders geschaffen. In uns liegt es, dass Gottes Herrlichkeit unser Glück ist. Besonders nahe kommen wir dem im Lobpreis. Wenn wir als Gemeinde Gott in unserer Mitte loben, wenn wir ihm unsere Lieder singen, zum Beispiel beim Kontaktgottesdienst oder beim Lobpreisabend oder auch hier im normalen Gottesdienst, wenn wir die Lieder singen, wenn wir von uns ab und weg sehen und zu ihm aufblicken und wenn wir aussprechen, wie groß, wie liebenswert er ist und wie schön, dann wissen manche von uns, dann schmecken wir etwas davon, dass seine Herrlichkeit wirklich unser Glück ist. Lobpreis können Momente tiefsten Glückes und tiefster Zufriedenheit sein. Paulus wusste das, wenn er im Gefängnis mit Silas in der Nacht sitzt, mit Schmerzen im Körper und dann ein Loblied für Gott anstimmt. Sehen Sie, wenn Paulus ein oft entbehrungsreiches Leben führt, wenn er für Christus im Gefängnis sitzt, wenn er geschlagen wird, wenn er Intrigen in seinen Gemeinden überstehen muss und wenn er doch niemals aufhört, alles für Christus zu geben, dann macht er das nicht deswegen, weil er ein Idealist ist, weil er irgendwelchen hehren moralischen Zielen nachstrebt. Das ist so das Bild der Aufklärung und des Idealismus. Es ist edel und gut, ist der Mensch stets hilfreich in uns. Es ist wichtig, ein Idealist zu sein. Nein, Paulus ist auch kein Moralist oder Asket, der dann überheblich auf die herunterblickt, die sich den Freuden des Lebens hingeben. Mein Paulus, wissen Sie, Paulus ist der wahre Glücksjäger, weil er verstanden hat, was Glück bedeutet. Paulus ist ein Glücksjäger. Oh, alles hat er dem untergeordnet, dass er das maximale Glück in dieser Welt, in diesem Leben für sich finden kann. Weil er weiß, wir sind geschaffen, um von Gottes Liebe und Herrlichkeit und von Gottes Schönheit beschenkt und entzückt, ja selig gemacht zu werden. Gottes tiefste Absicht ist unser unaussprechliches Glück, das über alles hinausgeht, was diese Welt in ihren besten Momenten zu bieten hat. Und sehen Sie nicht das Leben, das hier am meisten genossen hat und das uns ja oft mit so einem neidischen Unterton bei anderen erstrebenswert erscheint, wenn wir auf ihren Luxus, die Bequemlichkeit, die Abenteuer, die großen Reisen oder was auch immer blicken. Nicht dieses Leben wird an sich am Tag Jesu Christi Grund zur Freude sein, sondern wahrscheinlich eher das Leben, das ganz von der Liebe zu Christus geprägt war. Ein Leben, das vielleicht finanzielle und berufliche Nachteile in Kauf genommen hat, weil es auf Lüge, Betrug und Bestechung verzichtet hat. Weil man sich zu Jesus bekannt hat, auch wo es unangenehm war. Weil der Wunsch war, Christus gehorsam zu sein. Auch wenn man für den Glauben ausgelacht wurde oder verfolgt. Weil man vielleicht für die Pflege eines Angehörigen auf die eigene Karriere verzichtet hat, in einer schwierigen Ehesituation nicht davongelaufen ist oder einem Kind das Leben geschenkt hat, das überhaupt nicht in die eigene Lebensplanung passte. Und vielleicht im stillen Kämmerlein für Menschen, Missionare, für die eigene Gemeinde gerungen hat vor dem Thron Gottes und sich nicht für seine eigene Erbauung, weil es mir so gut tut, sondern für Jesus an seinem Platz in der Gemeinde eingebracht hat. Sehen Sie, dieses Leben wird am Tag Jesu Christi eines sein, für das alle Welt Gott loben wird. Und das den Lohn echter Liebe empfängt, nämlich vollkommene Seligkeit und Glück. Und das nicht um der Leistung wegen, sondern um der Liebe wegen, die darin zum Ausdruck kommt. Wenn wir diese grundlegende Wahrheit verstanden haben, dann verstehen wir auch, was Paulus schreibt. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, so haben wir es gerade gehört, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, denn das gibt euch Sicherheit. Sehen Sie, Fragezeichen sind im Glauben manchmal Gift, die die Freude trüben. Liebt Gott mich wirklich? Bin ich denn wirklich genug? Ihr habt alles, sagt Paulus, ihr habt alles. Es gibt kein Fragezeichen. Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ihr habt ihn im Glauben angenommen, ihr wurdet getauft und ihr lebt euer Leben in Liebe zu ihm. Also freut euch. Es gibt einen alten Spruch, der voller Wahrheit ist. Die Älteren von uns kennen ihn. Danken schützt vor Wanken. Loben, wie geht's weiter? Ah, gibt es ja doch einige, die es kennen. Also prima. Danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Wenn wir uns an Jesus nicht freuen, und jetzt ist ein wichtiger Punkt, wenn wir uns an Jesus nicht freuen, dann ist dem Zweifel, der Verführung, dem Ungehorsam und dem Murren in unserem Leben Tor und Tür geöffnet. Deshalb dieser Befehl, freut euch im Herrn. Habt eure Freude an ihm und seiner Liebe. Dankt ihm, lobt ihn, singt für ihn, sonst ist euer Glaube schwach und angreifbar. Bitte haben Sie, wenn Sie das hören, wirklich Paulus im Gefängnis in Philippi vor Augen. Mit seinen Schmerzen gedemütigt und gefangen und er singt Gott Loblieder. Sehen Sie, die Freude an Jesus hat in Trauer, Schmerz und größter Not ihren Platz. Es ist kein Widerspruch. Das ist das, was wir oft fälschlich denken. Nein, Freude an Jesus kann im größten Leid ihren Platz haben und muss dort ihren Platz haben. In der Trauer, weil wir einen Menschen verloren haben, der uns wichtig ist. In der Not, die wir erleiden, in der Krankheit, in den Schmerzen, die wir haben. Lobpreis und Freude an Jesus, das ist kein Narkotikum, kein Betäubungsmittel und keine Wirklichkeitsflucht, sondern es ist der Glaube, dass ich in dieser Notsituation in Gottes Hand geborgen bin und dass während all meine Not vorübergeht, Christus der ist, der ewig bleibt. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze als Pfarrer. Es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Da könnte man auch hinsetzen, es macht mir nichts aus, euch immer wieder dasselbe zu predigen. Das ist Balsam für meine Seele. Glaube braucht Vertiefung und Wiederholung. Sehen Sie, wir leben in einer Zeit, die nach immer Neuem giert. Das eigentlich Charmante ist immer das, was neu ist, was ich noch nicht kenne. Und dann passiert das, wenn ich eine biblische Geschichte in der Schule erzähle, dann kommen die Kinder zu mir und sagen, oh, die kennen wir ja schon. Als ob damit alles über diese Geschichte ausgesagt wäre, was daran wichtig ist. Nein, es sind doch keine Neuigkeitsgeschichten, sondern es sind Lebensgeschichten, in die wir hineinkommen. Wenn wir jedes Jahr zu Weihnachten wieder die Geburtsgeschichte Jesu hören, dann doch nicht deswegen, weil wir vergesslich sind und nicht mehr wissen, wie sie geht, sondern weil sie unser Lebensraum ist, weil sie uns sagt, wer wir sind, weil wir immer neue Entdeckungen daran machen. Die Geschichten von Abraham und Mose sind die Lebensgeschichten des jüdischen Volkes. Und die Geschichten von Jesus, es sind unsere Lebensgeschichten. Wir kommen damit nicht zu Ende. Und so wird Paulus nicht müde, dasselbe immer und immer wieder zu sagen. Sehen Sie, da denkt man ja oft, wenn man hier vorne steht, jetzt habe ich wieder dasselbe gesagt. Es ging wieder darum, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Es ging wieder darum, dass wir Jesus lieben sollen. Und dann denkt man jetzt, warum kommen die Leute überhaupt noch? Man sagt doch immer das Gleiche. Es ist, damit wir darin zu Hause sind. Es geht darum, Wurzeln zu schlagen. Es geht nicht darum, es einmal im Kopf verstanden zu haben, sondern dass es mein Lebenselixier wird. Sehen Sie, Sie machen das ja auch nicht so, dass Sie einmal tief am Morgen einatmen. Jetzt weiß ich, wie die Luft schmeckt, das reicht für den ganzen Tag. Man atmet, weil es zum Leben dazugehört. Wir brauchen die Worte Jesu, die in unser Herz eindringen, weil wir davon leben. Obwohl es immer gleich schmeckt, die Luft, die wir atmen. Obwohl es immer die gleiche Botschaft ist. Und die Wahrheit, die Paulus jetzt in diesem konkreten Fall schreibt, ist lebenswichtig. Sehen Sie, ich erschrecke. Vielleicht ist Ihnen das nicht so ganz aufgefallen, aber ich will es noch mal vorlesen und stellen Sie sich das mal bildlich vor, wie Paulus über jemanden schreibt. Wir leben in einer Zeit von Hasskommentaren und Shitstorms und sowas. Da muss man sehr vorsichtig sein, wie man über jemanden spricht. Paulus schreibt: Nehmt euch in Acht vor diesen Hunden. Nehmt euch in Acht vor solchen falschen, bösen Lehrern. Nehmt euch in Acht vor diesen Verstümmelten. Also Verstümmelte, Zerschnittene, das waren damals sozusagen eigentlich die Eunuchen. Das war sozusagen das Letzte vom Letzten. Ja? Also mir zuckt da erstmal so alles zusammen. Ich denke, Paulus, ey, mach mal langsam. Da gehen ja alle Alarmglocken an. Wir wissen nur aus dem, was im Philipperbrief selber steht, um was es hier eigentlich geht. Wir können das vergleichen, abgleichen mit dem Galaterbrief, wo es ein wahrscheinlich ganz ähnliches Problem gab. Nämlich, kurz zur Erinnerung, alle jüdischen Männer wurden seit Abraham an der Penisvorhaut beschnitten, als ein Zeichen dafür, dass sie zum Volk Gottes gehören. Und nun gab es vermutlich christliche Missionare oder Wanderprediger, die von den nicht-jüdischen Christen, also die, die nicht als Juden geboren wurden, sondern wie die Christen in Philippi eben als Griechen, als Mazedonier, als andere geboren wurden und sind zu denen gekommen und haben gesagt, euch fehlt jetzt noch eins, es ist toll, dass ihr Jesus angenommen habt, ihr seid getauft, ist prima, aber eine Sache fehlt euch ja noch, ihr seid ja noch gar nicht Teil des alten Bundesvolkes. Alle Männer bei euch müssen sich jetzt beschneiden lassen. Ja, übermorgen machen wir eine große Beschneidungsparty. Alle kommen, dann gehört ihr zum Volk Gottes mit dazu. Bei all der Wertschätzung für das Volk Israel und das Alte Testament frage ich Sie jetzt, warum sollte das denn schlecht sein? Ist das nicht eigentlich eine gute Idee? Die Verheißung Gottes gilt doch. Paulus ist so alarmiert, weil hier Christus etwas hinzugefügt wird. Sie glauben an Jesus, sie sind durch ihre Taufe in die Gemeinde, in das Volk Gottes aufgenommen. Alles, was sie jetzt noch tun, bringt zum Ausdruck, Jesus allein reicht nicht. Es reicht nicht, dass du getauft bist und zu Jesus gehörst, du musst dich auch noch beschneiden lassen. Es reicht nicht, dass du an Jesus glaubst und getauft bist. Um ein guter Christ zu sein, musst du gefälligst auch diese Partei wählen oder diese auf gar keinen Fall. Dabei ist es Jesus, der sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Er ist alles. Ich habe eine ganz kurze Bitte. Könnte man da oben den Monitor ausschalten? Das flackert die ganze Zeit, das irritiert mich ein bisschen. Das wäre super. Vielen Dank. Christus ist alles. Sehen Sie, und jetzt kommt die Antwort. Die Antwort ist, denn wir sind die eigentlich wahren Beschnittenen. Wir sind diejenigen, die dem Geist Gottes dienen. Und wir sind stolz, dass wir beschnitten sind? Nein. Dass wir zu Christus Jesus gehören. Äußerliche Vorzüge spielen bei uns keine Rolle. Sehen Sie, es ist nicht etwas Äußeres, durch das ich zu Gott gehöre, sondern dadurch, dass er mir seinen Heiligen Geist schenkt, durch den er in uns lebt, durch den wir in Liebe Gott dienen. Und wir gehören direkt zu Christus als die Heiden, nicht über den Umweg über das Volk Israel. Und das sage ich, in dem Wissen, dass für Paulus immer das Volk Israel, Gottes heiliges Volk und sein geliebter Augapfel unter allen Völkern bleiben wird. Kein Volk wird jemals diese Vorzugsstellung haben, die Israel hat. Und Paulus selbst liebt sein Volk über alles. In Christus hat sich die Berufung Israels aber erfüllt. Christus ist das Geschenk des jüdischen Volkes an die Welt. In Christus werden alle Völker durch Israel, durch Abraham, dem das versprochen wurde, gesegnet. Denn Israel war ein Bild von dem, was kommen sollte. Die Opfer, mit denen Gottes Vergebung sozusagen hergestellt oder geglaubt wurde im Tempel, sie waren ein Bild von dem einen, der kommen würde, das eine Opferlamm, das alle Sünde trägt. Der Tempel selbst als Ort der Gegenwart Gottes war ein Bild für die Gegenwart Christi durch den Heiligen Geist, der jetzt in uns als Gemeinde und in jedem Gläubigen lebt. All das endet. Jetzt, da der eine erschienen ist, in dem all das vorab gebildet war, ist das Gesetz erfüllt. Es gibt keine Opfer mehr wegen des einen Opfers am Kreuz. Und die Zeit des Tempels endet, weil Christus jetzt in unserer Mitte gegenwärtig ist. Und es gibt keinen Weg mehr hinter das Kreuz zurück. Wir müssen die Spitze des Paulus richtig verstehen. Ihm geht es darum, dass Christus alles ist. Und man kann das, worum es hier um die Beschneidung geht, in unserer Welt sehr gut austauschen mit anderen Anforderungen, die man an Christen stellt. Nicht wahr? Ich höre dann zum Beispiel, dass Leute sagen, Menschenskinder, es ist ja gut, dass ihr Christen seid, aber wisst ihr, was eigentlich eure Aufgabe ist? Und dann haben Leute Gedanken. Es ist wichtig, dass ihr den kulturellen Auftrag der Christen in unserem Land erfüllt. Ihr seid für Bildung zuständig, für diakonische Einrichtungen. Pflegt doch bitte die Bach-Oratorien und das christliche Erbe für unsere Kultur. Dazu ist Kirche doch da. Oder für uns, weil es weit weg ist, viel besser zu erkennen als unsere eigenen Probleme. Ist ja immer so, ne? Bei anderen erkennt man alles deutlicher. In den USA. Wenn Christen dann sagen, als Christ musst du ein wahrer Patriot sein. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das mit mir macht, dass bei ganz vielen christlichen YouTubern in ganz vielen christlichen Kirchen in Amerika vorne ganz stolz immer die amerikanische Flagge hängt. Christus und amerikanische Flagge, so neben das Kreuz, oder? Verstehen Sie, um was es geht? Ja? Ich kann auch als nicht-amerikanischer Patriot in den USA Christ sein, weil der mich gerettet hat, ist Christus und nicht der amerikanische Geist oder so. Und das andere habe ich schon erwähnt. Bei uns ist ja dieser Status Confessionis, ist dieser Punkt, wo es darum geht, bist du ein Christ oder nicht, hat ja ganz viel mittlerweile bei uns in der Kirche mit politischen Meinungen zu tun. Und wir sind sehr empfänglich für diese Botschaft. Denn eigentlich ist es doch logisch, nicht wahr, dass wir uns als Christen für dieses oder jenes einsetzen. Bei den einen mag das der Klimaschutz sein, bei anderen Heimatverbundenheit, bei wieder anderen die soziale Gerechtigkeit. Ihr seid gute Christen, wenn. Und schon tauchen Fragezeichen auf. Oh, bin ich das denn wirklich? Muss ich nicht doch auch? Freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Christus allein. Das heißt nicht, dass aus dem Glauben nicht auch politisches Engagement erwachsen kann oder Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das entsteht daraus. Vom Glauben inspiriert werden Künstler heute genau das tun, was Bach damals getan hat, nämlich Lieder und Kompositionen zur Ehre Gottes schreiben. Aber es ist nichts, das mein Christsein konstituiert. Es ist nicht das Fundament für mein Christsein, dass ich sagen könnte, als Christ musst du. Wenn du nicht beschnitten bist, bist du noch kein ganzer Christ. Wenn du dich nicht für oder gegen jenes einsetzt, bist du noch kein guter Christ. Sehen Sie, Paulus will, dass unser Leben am Tag Jesu Christi ein Grund ist, um Gott zu loben. Aber das geht eben nur, wenn Christus unser Alles ist. Alles. Unser Glaube baut sich allein auf ihn und macht sich an ihm fest. Sehen Sie, und was jetzt kommt, ich gehe da nicht im Detail drauf ein, Paulus schildert, wenn schon Leute sagen, die äußeren Vorzüge sind wichtig, das, was ich noch alles so bieten kann, Leute, ich knock euch alle aus. Ja, bei mir hält keiner bis zur dritten Runde im Ring aus, ich schlage euch alle K.O., denn ich bin echt der Mega-Poser. Ich habe was zu bieten. Ja, ich sage euch mal was. Also, erstens mal bin ich Israelit. Also, ich gehöre wirklich zum Volk Israel durch die Geburt, ganz klassisch. Und ich bin, so wie sich das gehört, am achten Tag beschnitten. Ja, alle Gottesfürchtigen, die sich später haben beschneiden lassen oder wo das nicht so... Bei mir. Und ich bin nicht nur Israelit, sondern ich komme auch noch aus dem einen Stamm, der Juda immer die Treue gehalten hat, in dessen Stammesgebiet die heilige Stadt Jerusalem und Gottes Gegenwart ist. Der Stamm, der sozusagen mit Juda zusammen bis zuletzt durchgehalten hat. Ich komme aus dem Stamm Benjamin. Ja, das können nicht viele von euch sagen. Und dann geht es so weiter. Ich bin sogar nach dem Gesetz ein Pharisäer. Das heißt, ich mache es besonders hart. Wenn es heißt, du sollst den Sabbat heiligen, dann weiß ich ganz genau, was ich an dem Tag alles nicht machen darf. Und dann ist es ziemlich bitter. Dann kann man nicht mal seine PlayStation einschalten oder den Computer. Dann kann man sich nicht vor den Fernseher setzen. Dann geht man auch gar nicht vors Haus, um Wasser zu holen oder sonst was. Auf alle Fälle. Und ich habe es gehalten. Alles, was die Gerechtigkeit fordert, habe ich gehalten. Leute, könnt ihr das sagen? Ich habe nie den Sabbat gebrochen. Nie in meinem ganzen Leben. Alle Feiertage habe ich gehalten. Alle Gebete am Tag, die uns aufgegeben sind, habe ich gebetet. Kannst du das sagen? Ho. Und jetzt, was hast du zu bieten? Willst du gegen mich antreten? Okay, ich sage dir noch eins. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich von denen, die ich dachte, dass Gott sie hasst, ich habe sie auch gehasst. Ich habe mich nicht nur mit der Liebe Gottes, ich habe mich mit seinem Hass eins gemacht und ich wollte diese Christen mit Stumpf und Stiel ausreißen und vernichten zur Ehre Gottes, der Einzige, der keinen Sohn hat. Und ich habe die Christen verfolgt, bis ich vor Damaskus dem Auferstandenen begegne und von ihm hören muss, Paulus, warum verfolgst du mich? Seht ihr, wohin mich mein Eifer, meine Frömmigkeit, meine Leistung gebracht hat? Ich bin zu einem Feind Jesu Christi geworden. Und ihr wollt dahin zurückkehren? Ihr wollt auf die Beschneidung setzen? Nein, ich habe nichts mehr. Das ist alles Mist. Ja, man kann richtig sich vorstellen in diesem Bild, wie Paulus alle seine ganze Lebensgeschichte, seine ganzen Posing-Sachen nimmt und in den Mülleimer wirft und sagt, das ist Dreck. Ich habe das eine gefunden, auf was es echt ankommt. Das ist Christus, der sein Leben für mich am Kreuz gegeben hat. Alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Und verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. In meinen Augen ist es nichts als Dreck. Nachdem Paulus dem Auferstandenen begegnet, wird er Christ und er wird getauft und er begegnet darin der Liebe seines Lebens, dem einen, der ihn wirklich gerecht macht und ihm das ewige Leben schenkt. Deswegen sagt er dann, mein Gewinn ist Christus. Das ist mein Gewinn. Und zu ihm will ich gehören. Ich will nichts tun, was mich von Christus trennt, auch nicht das, von dem ich denke, es könnte mir Pluspunkte bringen. Ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Und sehen Sie, hier ist wichtig, was heißt an Christus glauben? Es heißt ihn lieben, ihm folgen, ihn kennen, ihn loben. Und mein letzter Gedanke, jetzt passiert etwas Aufregendes. Jetzt haben Sie zwei Dinge, wie kriegen wir die zusammen? Auf der einen Seite ist alles bei Paulus auf den Tag Jesu Christi gerichtet und er möchte etwas zum Lob Jesu Christi sein. Das hört sich sehr danach an, ich streng mich an, um was zu erreichen. Auf der anderen Seite sagt er, das, was ich erreichen kann, zählt gar nichts. Alles ist das, was Christus mir schenkt. Ah, wäre jetzt eine spannende Frage, jetzt in Kleingruppen gehen und diskutieren. Wie passt beides zusammen? Ich glaube, ich hoffe, es ist eigentlich schon klar. Weil Paulus in Christus seine Gerechtigkeit geschenkt bekommt, darum setzt er jetzt sein ganzes Leben für Christus ein. Er kann Christus nichts hinzufügen, weil Christus alles für ihn ist. Aber dieser Glaube, eben dieser Glaube, der das annimmt, setzt jetzt alles dafür ein, dass am Tag Jesu Christi mein Leben ein Grund ist, dass Gott gelobt wird. Jetzt will ich, dass dieser Gott, der mich so beschenkt, gelobt wird. Es geht um ihn. Und sehen Sie, die Beschneidung könnte jetzt sogar zu einem falschen Ruhepolster werden. So nach dem Motto, ja, das habe ich ja jetzt getan, jetzt kann ich es ein bisschen chilliger angehen. Alles. Jeder Moment meines Lebens gehört Christus, weil er mein Alles ist. Nicht, weil er dadurch etwas gewinnt, sondern weil er Christus liebt. Und weil er nach dem Glück jagt, das es bedeutet, wenn unser Leben Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Sehen Sie, Paulus ist gerettet. Aber noch nicht angekommen. Er ist gerettet allein durch Christus und den Glauben. Aber angekommen ist er erst am Tag Jesu Christi. Bis dahin gilt für ihn all in. Amen.